Sie hören Kontrafunk aktuell. Die Impfkampagne der Bundesregierung basierte vor allem auf der Propagierung sogenannter mRNA-Impfstoffe. Sie werden sich sicherlich noch daran erinnern, liebe Hörer. Im September fand im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eine Anhörung statt, die ausgelöst wurde durch die Petition einer Mutter, die sich gegen den WHO-Pandemievertrag richtet. Unterstützt wurde diese Petition vom promovierten Biologen und früheren Pharmamanager Jürgen Kirchner, der dazu ganze 90 Sekunden Zeit hatte, um wissenschaftlich zu belegen, warum diese Petition eingereicht wurde. Und dabei hat Dr. Kirchner klargestellt, dass die Herstellung der mRNA-Impfstoffe zu Verunreinigungen führte, die nicht herausgefiltert wurden. Diese Aussage von Herrn Kirchner im Petitionsausschuss ging international viral, wie es heutzutage so schön heißt. Und wir wollen jetzt Gelegenheit finden, mit Herrn Dr. Kirchner genau darüber zu sprechen, über weitere Einzelheiten. Herzlich willkommen, Herr Kirchner.
Ja, bedanke mich für die Einladung.
Ich kann mir vorstellen, dass 90 Sekunden natürlich zu wenig sind, um dieses komplexe Thema darzulegen. Können Sie unseren Hörern nochmal vielleicht kompakt erklären, worum es sich gehandelt hat, was Sie dort erklärt haben, was dann letztlich ja weltweit die Runde machte?
Ja, also in der Petition ging es darum, dass der WHO eine erstaunliche Machtfülle zukommen soll durch einen international zu schließenden Vertrag. Und die Petition richtete sich gegen diesen Vertrag und ich war gebeten worden, von der Petentin zu verdeutlichen, wo die Problematik liegt, wenn letztendlich die WHO die Aufsicht führt über ganz bestimmte Dinge im Bereich der Impfstoffentwicklung und nicht die Behörden. Und mein Argument war, dass die mRNA-Impfstoffe, insbesondere der auch von BioNTech, mit DNA verunreinigt sind. Und in den 90 Sekunden hatte ich also gerade genug Zeit, um klarzumachen, dass es einen Grenzwert gibt, der beträgt 10 Nanogramm DNA pro Dosis und dass der massivst überschritten wird, um das mehrere Hundertfache. Diese Botschaft wurde vom Ausschuss, aber auch von den anwesenden Mitarbeitern des Bundesgesundheitsministeriums ignoriert. Außer einige Abgeordnete, von denen nur einer bereit war, das tatsächlich in seiner Dimension herauszuarbeiten, während die anderen mehr daran interessiert waren, diese DNA-Verunreinigungen regelrecht wegzureden.
Was ist denn so gefährlich bzw. riskant an diesen Verunreinigungen in diesem mRNA-Impfstoff?
Also DNA ist ja anders als die mRNA in der Lage, sich in die Gene des Menschen zu integrieren. Es gab am Anfang der Impfkampagne große Diskussionen, ob denn die RNA in DNA umgewandelt werden kann in den Zellen der Geimpften, weil das als großes Problem erkannt war, wenn es denn so wäre. Später hat sich dann aber herausgestellt, durch die Forschung des Amerikaners Kevin McKernan, dass die mRNA-Impfstoffe massiv mit DNA verunreinigt sind, sodass es überhaupt keine Rolle spielt, ob die mRNA in DNA umgewandelt wird, weil die DNA ist sowieso drin. Das bedeutet, diese Impfstoffe sind in einer Weise untauglich, verimpft zu werden, was sich darin begründet, dass der Grenzwert von 10 Nanogramm ja so massiv überschritten wird. Also um über 3000 Nanogramm, es gibt Proben bis zu 5000 Nanogramm statt 10, das muss man sich mal vorstellen, enthalten. Und insofern ist zunächst mal die DNA Verunreinigung das große Problem und die Frage, was passiert aufgrund dieser DNA-Verunreinigung, ist eben, dass eine Integration in die menschlichen Gene erfolgen kann. Und diese Integration, die erfolgt gegebenenfalls zufällig, das heißt, die DNA klinkt sich irgendwo ein und dadurch verändern sich die vorhandenen Gene an der Stelle, an der sich die Fremd-DNA eingeklinkt hat. Das kann bedeuten, dass Gene abgeschaltet werden oder Gene auch angeschaltet werden. Das gilt insbesondere für Krebsgene, von denen bekannt ist, dass sie über solche sogenannten Insertionsmuttergenesen, das ist der Fachbegriff für diesen DNA-Einbau, angeschaltet werden können. Und das weiß man spätestens seit Anfang der 2000er Jahre aus Gentherapien, die man Kindern hat zuteil werden lassen, die schwere Erkrankungen aufweisen. Und von diesen Kindern haben einige Leukämie bekommen, die auf eine solche Integration von Fremd-DNA in die Gene dieser Kinder zurückzuführen ist.
Ich habe gelernt, dass diese Art der Herstellung des mRNA-Impfstoffes legal ist. Ist die Formulierung dieser Regularien, ist das fahrlässig erfolgt oder hat die Pharmaindustrie da Einfluss drauf genommen, dass sie freie Hand hat, profitabel zu produzieren? Ist Ihnen da was bekannt?
Also es ist nicht so, dass das legal wäre, sondern es ist so, dass so getan wurde, als ob es legal wäre. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Und zwar ist es so, dass jedes Arzneimittel zunächst im Tierversuch oder in Zellkulturen geprüft werden muss, was für Risiken letztendlich bestehen, wenn es dann dem Menschen verabreicht wird. Das ist sehr ausführlich gesetzlich geregelt und die Behörden haben sich mit den Herstellern darauf geeinigt, dass das nicht gemacht werden muss. Auf Basis einer WHO-Richtlinie, die aber falsch interpretiert wurde. Das heißt, man hat den Impfstoff Menschen verabreicht, bevor überhaupt im Tierversuch geklärt wurde, ob die Risiken tatsächlich vertretbar sind. Insofern ist das natürlich schon ein erster Verstoß. Der zweite ist, die DNA-Verunreinigungen dürfen natürlich nicht in dem Impfstoff drin sein. Sie sind aber drin und können gemessen werden. Das ist sogar relativ einfach. Und dann fragt man sich, wieso wurde das von den Behörden nicht erkannt? Und dazu ist zu sagen, dass die Behörden selbst laut Auskunft des Bundesgesundheitsministeriums das gar nicht getestet haben, sondern man hat sich auf Tests der Hersteller verlassen und die Hersteller wiederum, die haben nicht die Gesamt-DNA gemessen, die in diesen Impfstoffen als Verunreinigung drin ist, sondern wir haben nur einen kleinen Teil dessen gemessen und haben dann behauptet, das sei alles, was drin ist. In Wirklichkeit haben sie eben nur eine Teilmenge bestimmt. Und das ist natürlich alles völlig illegal und führt dazu, dass der Impfstoff meiner Meinung nach und auch der Meinung zahlreicher Juristen die Bedingungen des Paragraphen 5 Arzneimittelgesetz erfüllt, dass nämlich ein Arzneimittel, was bedenklich ist, nicht verabreicht werden darf. Und ein Arzneimittel, was den DNA-Grenzwert so massiv überschreitet, ist nun mal bedenklich, weil sonst gäbe es ja keinen Grenzwert.
Die Reaktion der Politik finde ich bemerkenswert. Nach meiner Recherche ist es so, dass im Gegensatz zu anderen Kritikern der Corona-Politik und auch der Impfpolitik der Bundesregierung, sie relativ, ich will das nicht sagen, wenig oder gar nicht kritisiert wurden, aber doch deutlich anders als die anderen Kritiker. Liegt das daran, dass halt ihre Fakten so ja diamanthart sind, will ich mal sagen, dass man sich das nicht traut?
Also es hat nichts mit Trauen zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass ich als quasi Insider, ich habe ja in der Pharmaindustrie und auch in einem Auftragsforschungsinstitut gearbeitet, weiß, was genau in welcher Weise zu handhaben ist. Das heißt, ich kann die Sprache sprechen, die in dieser Hinsicht professionell zu sprechen ist. Das heißt, regulatorische Fakten in den Vordergrund zu stellen. Andere Kritiker arbeiten als Wissenschaftler ohne diesen regulatorischen Hintergrund. Das erschwert es natürlich, Probleme so darzustellen, dass die Leute, die wiederum keine Wissenschaft verstehen, sondern nur die Regularien, gar nicht verstehen, was wirklich gemeint ist. Das heißt, ich habe das Glück gehabt, dass ich in der Lage bin, eine Sprache zu nutzen, die nicht so leicht angreifbar ist. Also Wenn ein Wissenschaftler, ein Mediziner beispielsweise, sagt, DNA ist gefährlich und deshalb darf dieser Impfstoff nicht verabreicht werden, dann ist das nicht die Sprache der Behörden, sondern die Sprache der Behörden ist, es gibt einen Grenzwert von 10 Nanogramm. Und wenn dieser überprüft wird, stellt sich heraus, dass ein Mehrhundertfaches drin ist, dann ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Also ich habe es einfach anders dargestellt. Es ergänzt sich eben gegenseitig. Also die Wissenschaftler, die hier tätig sind, arbeiten in grandioser Weise und auf einem sehr hohen Niveau. Da bin ich weit weg von, was die Wissenschaft angeht. Aber mein Vorteil ist eben, ich kann das übersetzen in die Sprache der regulatorischen Gegebenheiten und Pflichten.
Sie haben ja Ihre Bücher dennoch unter dem Pseudonym David O. Fischer veröffentlicht. War die Gefahr also doch groß, dass man versuchen würde, Sie zu diffamieren, Ihre berufliche Karriere, Ihre Reputation so sehr zu beschädigen, dass Sie quasi erledigt sind? Oder weswegen haben Sie unter Pseudonym veröffentlicht?
Also ich habe deswegen unter Pseudonym veröffentlicht, weil ich eigentlich eine gesunde Distanz wahren wollte. Ich habe nicht befürchtet, dass mir irgendjemand beruflich schadet, weil ich ja nicht mehr berufstätig bin in dem Sinne, dass ich tagtäglich für einen Arbeitgeber in den Ring steige, sondern es ging darum, dass nicht jeder gleich wissen muss, ach, das ist ja der da drüben auf der anderen Straßenseite wohnt und dann Leute mich zu sehr damit identifizieren. Das war mein ursprünglicher Ansatz. Später war es dann aber so, dass es gar nicht mehr hat vermeiden lassen, klarzumachen, dass ich derjenige bin, der als David O. Fischer Bücher schreibt. Und deswegen ist das inzwischen auch öffentlich gemacht. Auch auf den Büchern steht es drauf, dass ich als Jürgen Kirchner derjenige bin, der unter dem Pseudonym David O. Fischer diese Bücher geschrieben hat.
Sie haben jetzt dargelegt, dass Sie mit offenem Visier auftreten. Andere tun das ja offenbar nicht. Oder kann man Ross und Reiter benennen für diesen Skandal? Wer ist da verantwortlich? Die Industrie oder die Politik? Oder haben die beide wissentlich und vorsätzlich in einem Boot da gesessen und gemeinsam gerudert?
Das ist eine sehr wichtige Frage, die lässt sich aber nicht in einzelnen wenigen Sätzen erklären. Man kann aber summarisch sagen, es ist ein Problem, an dem sehr viele auf allen Ebenen mitgewirkt haben. Es war halt auch so, dass die Hersteller interessiert waren, endlich nach Jahrzehnten der Forschung ein Produkt auf den Markt zu bringen, das der mRNA-Technologie folgt. Und die Politiker wollten Erfolge nachweisen. Die wollten zeigen, wir können doch sehr schnell einen Impfstoff auf die Beine stellen und die mRNA-Technologie ist die Technologie der Wahl. Deutschland wird zum, wie es der damalige Minister Spahn gesagt hat, Impfstoff-Hub, also zu einem Verteilzentrum für Impfstoffe für die ganze Welt. Das war der Traum der Politiker. Nur dieser Traum, der ist schon in seinem Ansatz falsch, weil man andere Impfstoffe genauso schnell herstellen kann. In der Zwischenzeit ist überhaupt kein Problem, dass zum Beispiel das Spike-Protein in Zellkulturen herstellen zu lassen und in einen Impfstoff zu verarbeiten. Das hat die Firma Novavax zum Beispiel gemacht. Das ist ein ganz normaler Proteinimpfstoff, keine Gene drin, keine unkontrollierte Vermehrung des Spike-Proteins, sondern ganz leicht dosiert und dennoch wirksam. Auch die chinesischen Impfstoffe, die Ganzvirusvakzine, sind sehr schnell verfügbar gewesen und zwar zeitgleich mit dem BioNTech-Impfstoff im Dezember 2020.
Der Mitteldeutsche Rundfunk MDR will morgen in seiner Wissenschaftssendung Umschau zu Ihrem Buch berichten. Ist der MDR auf Sie zugekommen? Hat er Sie dazu befragt oder berichtet man wieder mal über jemanden statt mit ihm zusammen?
Zunächst ist zu sagen, die Umschau ist kein Wissenschaftsmagazin, sondern ein Format, was den Menschen im Sendegebiet des MDR Dinge nahebringt, die im Sendegebiet von Bedeutung sind. Und die Verbindung der Problematik zum Sendegebiet des MDR ist nun mal, dass Frau Professor König als Professorin in Leipzig und als Inhaberin eines Labors in Magdeburg ja schon eine herausragende Arbeit geleistet hat, die berichtenswert ist. Es hat aber keiner berichtet. Und tatsächlich ist der MDR auf mich zugekommen und ich wurde intensiv eingebunden insofern, dass ich sehr vielen Fragen ausgesetzt war. Das war teilweise richtig stressig, weil immer wieder auch neu gefragt wurde. Aber ich habe das sehr begrüßt, weil auf die Art und Weise haben sich Übermittlungsmissverständnisse aufgeklärt. Also das ist sehr professionell gelaufen und deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass der Beitrag in der Umschau tatsächlich eine, sagen wir, Premiere in den Mainstream-Medien ist und tatsächlich auch für Aufklärung sorgen wird. Ich bin auf Frau Professor König zugegangen und habe gefragt, ob sie bereit wäre, das zu machen. Und es hat sich herausgestellt, sie war da schon dabei. Also sie hätte es auch gemacht ohne meinen Wunsch. Aber der Vorteil, dass wir in dieser Hinsicht zusammengearbeitet haben, ist der, den ich vorhin erwähnt habe. Frau Professor König ist Wissenschaftlerin. Sie stellt das, was sie hat, als Wissenschaftlerin dar. Ich komme von der anderen Seite, das heißt, ich komme von der regulatorischen Seite. Ich kann dann wieder sagen, die regulatorischen Gegebenheiten sind die und die und in diesem Rahmen setzt man die Ergebnisse der Wissenschaft in der Weise, dass man zeigen kann, die Grenzwerte werden überschritten und zwar massiv. Das ist eine sehr schöne Zusammenarbeit, weil jeder dem anderen seine Expertise eben zulässt. Ja, und ich musste mir dann auch hier und da anhören, wo ich nicht wissenschaftlich genug war. Ja, also das konnte ich dann korrigieren. Und insofern ist der Beitrag von Frau Professor König nicht zu unterschätzen.
Sehr gut. Und nicht zu unterschätzen ist der Vorteil, Kontrafunk zu hören. Denn wenn Sie, liebe Hörer, morgen eventuell doch den Umschaubeitrag sehen, sind Sie schon vorinformiert bzw. haben weiteres Hintergrundwissen dazu. Wir waren im Gespräch mit dem promovierten Biologen und früheren Pharma-Manager Jürgen Kirchner, der das, was morgen in der Umschau thematisiert werden soll, in seinem Buch Beschmutzt, Verunreinigung im mRNA-Impfstoff dargelegt hat. Das Buch ist erschienen im Verlag Edition Autonom und zwar unter dem Pseudonym David O. Fischer. Wir haben, wie gesagt, mit dem realen Dr. Jürgen Kirchner gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kirchner.
Ja, ich bedanke mich auch für die Möglichkeit zu sagen, was zu sagen war.